Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Vormittag zurück auf den Abschnitt aus dem Buch Josua, Kapitel 5. Ich lese uns die Verse 13 bis 15. Wir haben ja am vergangenen Sonntag schon ausführlicher über diesen Abschnitt gesprochen und machen heute Fortsetzung. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Wenn ich einen Arztbesuch mache und mich im Wartezimmer aufhalte, dann vertreibe ich mir die Zeit hin und wieder dadurch, dass ich ein Rätsel löse, ein Kreuzworträtsel. Nun hatte ich auch eine dementsprechende Zeitschrift gefunden, aber ich hatte kein Schreibzeug dabei. Und dann ging ich zur Sprechstundenhilfe, um mir einen Kuli auszuleihen, und bei der Gelegenheit habe ich ihr dann den Titel dieser Zeitschrift gezeigt. Da heißt es: Meine Familie und ich. Und das Ich in großen Buchstaben geschrieben, in Rot. Also es war wirklich nicht zu übersehen. Und ich sagte dann zu ihr: Das ist unser eigentliches Problem, das wir haben. Ja? Und sie gab mir recht und gab sich dann auch umso mehr Mühe, mir freundlich zu begegnen. Dann ging ich also zur Ärztin rein und sie wollte mir ein Antibiotikum aufschreiben. Und dann ist das ja immer so eine Sache, ob man das vertragen kann oder allergisch darauf reagiert. Und sie fragte dann auch danach, und ich sagte zu ihr: Ja, ich pflege in der Regel allergisch zu reagieren, wenn man mir in die Quere kommt. Und so ist es tatsächlich. Leider ist es so, dass unser Ich, unser selbstsüchtiges Ich-Wesen, die entscheidende Rolle spielt in unserem Leben. Es sind nicht immer die anderen, die uns Not bereiten, auch nicht die äußeren Verhältnisse, sondern das eigentliche große Problem steckt in uns selbst, ist unser eigenes Ich, das sich immer nur um sich selbst dreht und alles immer nur für sich selbst begehrt. Das ist also die große Not insgesamt im Großen, in der Völkerwelt, in den Staaten, in den Gesellschaften. Aber das ist auch die große Not im kleinen persönlichen Bereich, bei uns persönlich im Umgang mit der Familie, am Arbeitsplatz und wo auch immer wir uns aufhalten und bewegen. Alles dreht sich immer wieder um das eigene Wohlleben. Alles begehrt man letztlich nur für sich selbst. Und im religiösen Bereich, und das gilt jetzt auch für die Gemeinde Jesu, kommt noch etwas hinzu. Wir haben ja alle dieses natürliche, selbstische Wesen, aber jetzt kommt noch etwas dazu in unseren Kreisen, und das ist das fromme Ich. Das heißt also, das Ich, das mit der Zeit fromm geworden ist. Ich pflege schon mal hin und wieder Johannes Seitz zu zitieren, der sagte: Ehe der alte Adam sich abschlachten lässt, unser selbstsüchtiges Ich-Wesen, wird er fromm. Und das ist tatsächlich so. Und manche unter uns haben diese Erfahrung auch an sich selbst machen müssen, bis sie dann dahin gekommen sind, dass sie vor Gott kapituliert haben und erkannt haben: Ich bin unverbesserlich schlecht in mir selbst. Da ist nichts zu machen, nichts zu reparieren an meinem alten Adam, an meinem selbstsüchtigen Wesen. Dieses fromme Ich begehrt die Erhörung seiner Gebete, den Sieg über die Sünde, die Erweckung in der Gemeinde. Wir leiden ja immer wieder leider auch um unserer selbst willen an den Zuständen in der Gemeinde Jesu. Also Erweckung in der Gemeinde, Veränderung in unserem Umfeld, in Ehe, Familie, Berufsleben, letztlich nur um seiner selbst willen. Das ist das fromme Ich. Dass all das nicht begehrt um Gottes Willen, weil Gottes will und zur Verherrlichung Gottes, sondern weil es selbst davon etwas haben will. Und darum hat der Heilige Geist im Leben der Gemeinde Jesu, gerade auch in unserer Zeit, so wenig Raum, um Gottes Begehren, um seinen Willen durchzuführen und durchzusetzen. Das Ich, das fromme Ich, sitzt auf dem Thron. Unsere Niederlagen im Blick auf unsere Jerichos, darüber haben wir ein bisschen gesprochen am vergangenen Sonntag, worin diese Jerichos für uns persönlich bestehen können. Und die Niederlagen, die wir erleiden, haben ihren Grund in unserem Ich-Leben. In der Regel nicht in der einen oder anderen Sünde, die wir begehen, sondern in der Grundeinstellung unseres Herzens. Wir flehen zu Gott um bestimmte Dinge und sie sind gut und wir können auch darauf zurückgreifen und sagen, ja, das deckt sich doch auch mit dem, was die Bibel sagt. Wir beten um gute Dinge, es geht hier nicht um negative, schlechte Dinge, sondern um gute Dinge, um fromme Dinge. Als wäre es unsere Idee, dass sie geschehen und dementsprechend handeln wir auch aus eigenem Eifer, aus eigener Kraft und letztlich zu unserer eigenen Befriedigung, zu unserer eigenen Ehre. Das ist folgerichtig. Der Ursprung sind wir selbst. Wir wünschen uns das, wir wollen das, nicht weil Gott das will, sondern weil wir selbst es begehren. Und wir handeln durch uns, das heißt durch eigene Kraft, durch eigene Mittel auch. Und wir handeln dann letztlich folgerichtig zur eigenen Ehre, zur eigener Verherrlichung. Und dazu sagt Gott auch hier in diesem Abschnitt ein klares Nein. Dazu sagt Gott Nein. Und so musste auch Josua in der Begegnung mit dem Engel des Herrn, wir haben gesagt, das ist der Herr Jesus Christus gewesen, so musste Josua in der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus lernen, dass die Einnahme Jerichos nicht seine Idee war, also nicht Josuas Idee, sondern Gottes Idee. Als der Mann fragte, als Christus ihn fragte, ob er für oder gegen ihn sei, da bekam er zur Antwort Nein. Das bedeutet also, es geht nicht um die Frage, ob der Fürst über das Heer des Herrn, ob Gott selbst für oder gegen Josua ist, sondern ob Josua auf der Seite Gottes steht. Gott passt sich nicht dem Josua an, sondern Josua hat sich Gott anzupassen. Die Einnahme Jerichos geschieht nicht, weil Josua es begehrt, sondern weil Gott es begehrt. Und sie geschieht durch Gott und zu seiner Verherrlichung. Und das galt es für Josua zu akzeptieren und auch dementsprechend damit umzugehen, zu praktizieren. Weil Gott es begehrt. Ist mir immer so wichtig, wenn ich an die Offenbarung des Johannes denke, an das neue Jerusalem. Das ist etwas, was Gott begehrt und was er verwirklicht. Und was er verwirklicht haben will, zu seiner Verherrlichung. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir es dann gut haben im Himmel, in der Herrlichkeit. Das ist nicht das Erste. Sondern es geht darum, dass Gott sich darin verherrlicht, dass er uns so viel Gutes tut. Es ist sein Wille und nicht unser Wille. Es ist immer wieder ein guter Test, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich größer für uns, das, was wir begehren oder der Wille Gottes? Immer wieder eine Frage, die wir uns gefallen lassen sollten. Und so sollten wir ja in der vergangenen Woche, das war unser Plan, zumindest das, was ich euch ans Herz gelegt habe, inwieweit ihr dem nachgekommen seid, wisst ihr selbst am besten. Wir sollten in der vergangenen Woche in die Fußstapfen Josuas treten und akzeptieren, dass es nach der Weise geht, von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, auch das, was wir tun. Was wir praktizieren, worum wir beten, von ihm, es soll seinen Ursprung haben in ihm, durch ihn, es soll durch seine Kraft gewirkt sein und zu ihm, das heißt zu seiner Verherrlichung geschehen. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt der Herr Jesus, das will ich tun. Warum? Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Seine Herrlichkeit, die darin besteht, uns Gutes zu tun und uns zu überschütten mit seinen Segnungen. Ja, also, da sollten wir uns tüchtig Mühe geben, in der vergangenen Woche das zu verwirklichen, das zu praktizieren, also alles zu tun, weil Gott es will, durch ihn und zu seiner Verherrlichung. Das heißt also, wir gingen in den Tag hinein, nicht weil wir leben wollten, sondern weil Gott es wollte, dass wir leben. Wir gingen zur Arbeit, nicht weil wir das wollten oder weil wir das immer so machen, weil das für uns gut und richtig und für unsere Familienangehörigen wertvoll ist, sondern weil Gott es will, dass wir zur Arbeit gehen. Und alle Verrichtungen, auch im Haushalt, als Hausfrau, wollten wir tun, nicht weil wir es tun oder tun müssen oder manchmal auch gerne tun, sondern weil Gott es will, dass wir es tun. Merken wir den Unterschied? Dann ein entscheidender Unterschied. Im einen Fall liegt der Ursprung bei uns selbst, in unserem Wollen und Denken und Wünschen, in dem, was uns Freude bereitet oder auch nicht. Und im anderen Fall liegt der Ursprung in Gott, in seinem Ratschluss, in seinem Willen und geschieht zu seiner Verherrlichung. Darin wollten wir uns üben in der vergangenen Woche. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Müsste man jetzt eigentlich mal fragen, ja? Müsste jemand aufstehen und müsste sagen, also die und die Erfahrung habe ich damit gemacht, wurde oftmals am Tag daran erinnert, weil Gott durch ihn und zu ihm hin. Im besten Fall habt ihr immer wieder gespürt, wie sehr sich euer Ich dagegen sträubt. Das wäre das Allerbeste gewesen. Die beste Erfahrung, die ihr hättet machen können. Die schlimmste Erfahrung, die ihr hättet machen können, hätte darin bestanden, dass ihr jetzt sagen müsstet, ja wunderbar, hat alles großartig geklappt, den ganzen Tag hindurch habe ich so gedacht und auch gewünscht und begehrt und so gehandelt. Das wäre das Schlimmste. Das heißt, es ist immer noch Hoffnung für solch einen selbstgerechten Sünder. Immer Hoffnung. Aber das Beste wäre gewesen, wenn wir dahin gekommen wären, zu sagen, ja, das ist ja gut und schön und ich sehe das ja auch anhand der Bibel, dass Gott das von mir so erwartet. Wir wollen das ja nicht schmälern, wir wollen das ja nicht abmildern, was die Schrift darüber sagt und was der Anspruch Gottes ist an unser Leben. Das kann man ja auch machen, kann einfach darüber hinweggehen, so nach dem Motto, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also, wir sind ja sowieso alle Sünder, was soll man machen, ja? Sondern wir sollten den Anspruch Gottes durchaus ernst nehmen. Und dann, wenn das geschehen ist, wenn das wirklich geschehen ist, dann haben wir die Erfahrung gemacht, wenn es recht gegangen ist, dass wir es nicht vermögen. Alles, was es auch sei, nur für Gott zu begehren und zu tun und nur nach dem Willen Gottes, nicht nach unserem Willen, sondern nach dem Willen Gottes aus Liebe, nicht nur zu Gott, sondern auch zum Nächsten. Das wollen wir doch gar nicht, oder? Hin und wieder, ja, okay, mal. Und für das andere, wo wir versagen, haben wir ja schließlich Vergebung. Aber ständig und ausschließlich. Und wir merken und haben hoffentlich gemerkt in der vergangenen Woche, je mehr wir uns Mühe gegeben haben, wie recht das Wort Gottes hat, wenn es in Römer Kapitel 8 heißt, dass unser Fleisch, ich spreche jetzt nicht von unserem Leib, sondern von unserem sündigen Wesen, von dem alten Adam, nicht in der Lage ist, das zu tun, was Gott will, was dem Gesetz Gottes entspricht. Römer Kapitel 8, Vers 7 dazu, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Das heißt, fleischlich gesinnt sein bedeutet also, alles nur zu tun, weil wir es wollen und durch unsere Kraft und für uns, letztlich für uns, zur eigenen Ehre. Fleisch, das fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Gott will das nicht. Gott hasst diese Art, diese Neigung, die wir alle in uns tragen. Weil das Fleisch, weil diese Neigung, diese Art, die wir haben, von Natur aus durch den Sündenfall bedingt, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, und jetzt kommt's, denn es vermag es auch nicht. Und deshalb habe ich gerade gesagt, das Beste, was euch passieren konnte, wäre gewesen, wenn ihr zu dem Ergebnis gekommen wäret, ich kann das nicht, ich vermag das nicht. Ich muss dem Wort Gottes recht geben. Aber selbst wenn ihr hier unter positive Erfahrung gemacht habt, ist es wichtig, dass wir dennoch dem Worte Gottes recht geben. Das Wort Gottes sagt, dass wir eine Art in uns haben, die dem Wesen Gottes und dem Anspruch Gottes, dem Gesetz Gottes, seinem Willen nicht entspricht und nicht entsprechen kann. Unmöglich. Und sie kann sich darin auch nicht verändern und verbessern. Es geht nicht. Es ist aus und vorbei. Von daher können wir den Ausspruch des Paulus in Römer Kapitel 7 sehr gut verstehen, wenn es heißt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Hier spricht jemand, der Gott gerne gefallen möchte und der erkannt hat, ich vermag es nicht. Ich drehe mich ständig um mich selbst, begehre alles nur für mich, nicht für Gott, und nicht für andere, sondern für mich selbst. Ich elender Mensch, ich komme da nicht raus. Ich komme von mir aus da nicht raus. Wir können uns nicht, wie Münchhausen das getan hat, am eigenen Schopfe, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Wir vermögen es nicht, wir können es nicht. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sind gefangen in uns selbst, wie Paulus sagt, verkauft unter die Sünde, von Natur aus. Das ist unsere Art. Dieses Ich, das sich so gebärdet, als sei es selbst der Initiator und das alles für sich selbst begehrt, muss entlarvt. Und muss auch ausgeschaltet werden, wenn der Wille Gottes sich in unserem Leben verwirklichen soll. Es muss ein anderes Lebensprinzip an seine Stelle treten. Der Sinn unserer Übung in der vergangenen Woche bestand darin, aufs Neue oder vielleicht zum ersten Mal. Und ich befürchte, dass das bei vielen in der Gemeinde Jesu gar nicht klar ist. Deshalb sage ich zum ersten Mal, ja, aufs Neue oder zum ersten Mal zu erkennen, wie tief dieses Ich-Leben in uns verwurzelt ist. Wie tief dieses Ich-Leben in uns verwurzelt ist. Und diese Natur ist das genaue Gegenteil von unserem Herrn Jesus Christus. Siehe, der Mensch, so sagt Pilatus, als er Jesus da sah. Der Herr Jesus war wirklich der Mensch, wie Gott ihn haben wollte, in seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Art, in dem, was er sprach, in dem, dass er auch manchmal schwieg, in dem, was er tat, als er den Menschen Gutes tat. Er zog umher, so sagt Petrus dann später, in der Apostelgeschichte können wir es lesen, im Hause des Cornelius, um den Menschen Gutes zu tun. Niemals hat er einen bösen Gedanken Raum gegeben, niemals. Er hatte diese sündige Natur nicht, die wir haben. Er war wahrer Mensch, aber ohne Sünde. Er war der Mensch schlechthin nach dem Bilde Gottes, wie Gott ihn haben will. Alles, was er begehrte, begehrte er für den Vater und zum Wohl der Menschen. Alles, was er tat, tat er für den Vater und weil der Vater es wollte, nicht weil er selbst es wollte. Er war wahrer Gott zur gleichen Zeit und dennoch verleugnete er sich selbst und tat die Dinge nur zu dem Zeitpunkt und aus dem Grunde, wenn bzw. dass es der Vater wollte. Das ist erstaunlich, wenn wir das einmal beobachten. In den Evangelien, der Herr Jesus heilte die Kranken nicht, weil er das wollte, sondern er heilte die Kranken, weil der Vater das wollte. Alles, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Ich lese uns das mal im Johannesevangelium. Da haben wir das klar vor Augen, dass der Herr Jesus völlig abhängig war vom Willen seines himmlischen Vaters und nur handelte, weil der Vater es wollte und durch ihn und zu seiner Verherrlichung. Johannes Kapitel 5, Vers 17 zunächst. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Warum wirkte der Herr Jesus? Weil der Vater wirkte, aus keinem anderen Grunde. Er hätte auch aus sich selbst und weil er es so wollte wirken können als wahrer Gott. Aber er hat sich erniedrigt und abhängig gemacht vom Willen des Vaters. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Konnte er wirklich nichts von sich aus tun? Er war doch wahrer Gott. Natürlich konnte er das. Aber er verleugnete seine Gottheit. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Also der Vater zeigt dem Sohn, was er, der Vater, tut. Und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir fragen uns manchmal, wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 3 lesen, dass Petrus im Namen Jesu den Lahmen an der schönen Pforte des Tempels geheilt hat. Der saß da doch schon immer, schon die ganzen Jahre hindurch. Der Herr Jesus ist, wenn er in Jerusalem war, im Tempel, an ihm vorübergegangen. Warum hat er ihn nicht geheilt? Warum nicht? Weil der Vater es nicht wollte. Der Vater wollte ihn nicht heilen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Also heilte der Herr Jesus ihn auch nicht. Wir merken also das, worum es uns geht, nämlich, dass wir beten und dass wir reden und schweigen und handeln, weil Gott es will und durch ihn und zu seiner Verherrlichung, dass das das natürliche, normale Leben unseres Herrn Jesus war. Es war ganz natürlich. Der brauchte sich da nicht zu verkrampfen. Der brauchte sich da nicht groß Mühe zu geben. Und sich anzustrengen, jetzt das so zu praktizieren, wie wir das vielleicht in dieser Woche getan haben, haben uns viel Mühe gegeben und nicht nur wegen der Hitze Schweiß vergossen, sondern um gelingen zu haben, sondern das war der Ausdruck seines natürlichen Lebens. Der Herr Jesus war so, das war sein Leben, sein göttliches Leben, das er führte, das nur den Vater suchte und alles für ihn begehrte. Unsere Natur, um es jetzt noch einmal dick zu unterstreichen, ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil von dem, was den Herrn Jesus ausmachte. Unsere Natur entspricht dem, was wir im Propheten Daniel über Nebukadnezar lesen. Da wird uns dieser Gegensatz besonders stark auffallen, wenn wir das jetzt einmal hören. Daniel Kapitel 4, die Verse 26 und 27. Und dann denken wir bitte nicht nur an Nebukadnezar, sondern denken an uns. Ich an mich und ihr an euch. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das große Babel. Das, ich betone es, ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Da haben wir es also. Das ist das Ich, das dicke Ich, das auf dem Herzen, dem Thron seines Herzens saß. Man kann sich das so richtig vorstellen, ja? Wie selbstherrlich und sich selbst bewundernd er seine Blicke schweifen ließ über das große Babel, das ich erbaut habe. Das heißt, es war mein Plan. Ich bin der Ursprung dieses großen Babels. Ich und kein anderer hatte mir das vorgenommen. Und ich habe es auch in die Tat umgesetzt, dass ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, durch meine Kraft, durch die Mittel, die mir persönlich zur Verfügung standen. Und das Dritte, da haben wir es, ja, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist unsere Art. Ich bin der Ursprung, weil ich es will, weil ich es begehre, durch meine Kraft und zu meiner Ehre und zu meiner Herrlichkeit. Die Ehrsucht ist mit, abgesehen einmal vom Ursprung, das andere kommt ja hinterher automatisch. Diese Ehrsucht ist das Schlimmste, was es gibt und der größte Feind in unserer Brust, mit dem wir nicht fertig werden. Keiner von uns. Meine größte Not, wenn ich das merke, dieses stolze, ungebrochene, ehrsüchtige Wesen, das immer nur nach der Anerkennung durch andere sucht, das immer nur Mittelpunkt sein will in allem, dieses stolze, ehrsüchtige Wesen. Und ich kann nur immer wieder kapitulieren und kann sagen, Herr Jesus, ich werde mit dieser meiner Art nicht fertig. Aber einer ist damit fertig geworden und das ist der Herr Jesus Christus, und zwar am Kreuz auf Golgatha. Da kommen wir gleich noch dahin, dieses wunderbare Evangelium. Also hier haben wir mal diesen Kontrast zwischen dem Herrn Jesus und seinem göttlichen Wesen und auf der anderen Seite unserem natürlichen Wesen, das wir vom Sündenfall her haben. Jeder einzelne von uns, alle aus demselben Holz geschnitzt. Keiner von uns hat Grund, sich über den anderen zu erheben. Wir sitzen alle auf der Sünderbank, alle, ohne Ausnahme. Oder gibt es jemanden, der anders darüber denkt? Nun, die Freiheit haben wir natürlich, anders darüber zu denken. Aber es ist wichtig, dass wir konform gehen mit dem, was Gottes Wort darüber sagt und was unsere Erfahrung uns dementsprechend auch immer wieder lehrt. Wir vermögen es einfach nicht. Und je eher wir das verstanden haben, desto besser. Dann kommen wir nicht zu Jesus als solche, die erst einmal auf seine Seite treten wollen. Josua, du musst erst einmal auf die Seite Gottes treten. Dann wird Gott auch für dich da sein. Dann wird er auch auf deiner Seite sein. Ja? Interessant, wenn wir das jetzt mal auch im Hinterkopf behalten. Dann kommen wir also nicht zu Jesus als solche, die erst einmal auf seine Seite treten wollen und als solche, die erst einmal der Sünde völlig absagen wollen und sich seiner Herrschaft völlig unterwerfen wollen, um gerettet und gesegnet zu werden. Diese Meinung wird ja vertreten in der sogenannten Lordship Salvation. Das ist eine feine, eine subtile, eine feine Art von Selbstgerechtigkeit, von Werkgerechtigkeit, die sich da eingeschlichen hat, gerade auch in den Kreisen, die es sehr ernst meinen mit der Nachfolge Jesu und sehr konservativ und ansonsten auch reformatorisch und reformiert denken, biblisch orientiert denken, von der Lehre her. Aber da ist es dem Feind gelungen, einzubrechen. Man muss doch noch eine gewisse Vorleistung bringen, um vom Herrn Jesus angenommen zu werden. Man muss der Sünde völlig abgesagt haben. Man muss die Herrschaft Jesu völlig, total, ich betone das einmal, ja, das ist ja, das geht ja nicht nur, dass wir etwas davon tun oder ein wenig diese Gesinnung haben. Wenn schon, denn schon, dann müssen wir auch total der Herrschaft Gottes untertan sein wollen, wenn Jesus uns annehmen soll. Und wenn es nur unsere Aufrichtigkeit ist, die von uns erwartet wird, dass wir zu Jesus kommen aus reinen Motiven, das ist nicht Evangelium, ihr Lieben. Evangelium ist, dass ich kommen darf als einer, der nichts, aber auch gar nichts zu bringen hat, als ein unaufrichtiger Sünder, der sich gegen die Herrschaft Gottes sträubt der sich ihnen gar nicht unterwerfen will von Natur aus und der auch gar nicht in der Lage ist, der Sünde völlig und gänzlich abzusagen. So darf ich kommen. Und wenn du so nicht kommst, wird der Herr dir widerstehen. Du wirst keine Freude und keine Gewissheit an dieser herrlichen Gnade Gottes in Christus haben, wie du es eigentlich haben dürftest, wenn er dich so nehmen dürfte, wie du wirklich bist, als einer, der nichts, aber auch gar nichts von zu Hause zu bringen hat, von Hause aus zu bringen hat. Gar nichts, aber überhaupt nichts. So, und sogar so dürfen wir kommen, als solche, die sich dagegen sträuben, nichts bringen zu sollen oder zu dürfen, oder wie soll ich es ausdrücken? Mit unserer selbstgerechten Natur dürfen wir kommen. Und er nimmt uns an, so wie wir sind. Wir kommen zu ihm als solche, in denen das Gegenteil von dem ist, als hoffnungslose Sünder, die alles von Christus erwarten und alles in vollkommener Weise einzig und allein in ihm haben. Und so kommen wir auch zum Abendmahl, ihr Lieben. Da bestehen oft, ich spreche jetzt nicht von den Kreisen, wo man meint, wenn ich einmal im Jahr zum Abendmahl gehe, dann bekomme ich dadurch Vergebung meiner Sünden, sondern ich spreche von unseren Kreisen. Ich spreche hier von uns und ich spreche von denen, die wir auch dazu zählen, außerhalb von uns, von Gemeinde Jesu. Da hat man auch oft ein falsches Verständnis. Man meint, man müsse zum Abendmahl und dürfe nur zum Abendmahl kommen, wenn man der Sünde total abgesagt hat. Wo steht denn das geschrieben? Wir kommen als unwürdige Sünder, die gar nicht dazu in der Lage sind, denen Gott das dann schenken will, dass sie der Sünde absagen. Und das ist sehr unvollkommen in unserer Heiligung. Ja? Wir haben es in Christus in vollkommener Weise. Er hat an unserer Stelle am Kreuz auf Golgatha der Sünde vollkommen abgesagt. Das wird uns zugerechnet. So darf ich kommen, arm, nackt und bloß und blind, als ein erbärmlicher Sünder. Und vielleicht auch gerade da, wo ich kurze Zeit vorher versagt habe. Ich erinnere euch noch einmal an die Missionarin, die morgens auf dem Weg zur Arbeit einem anderen Missionar begegnete und er merkte, sie war unglücklich, machte einen unglücklichen Eindruck. Und dann fragte er sie, was ist denn los, was ist passiert? Ja, sagte, ich habe gerade zu Hause schwer versagt, was es auch immer gewesen sein mag. Und da antwortete er, hat denn das Blut Jesu seine Kraft verloren? Ihr Leben, hat denn das Blut Jesu seine Kraft verloren? Ist es nicht für Sünder geflossen, für solche, die nichts zu bringen haben? Du kannst nie reiner sein vor Gott als durch das Blut Jesu. Und wärst du den ganzen Tag gehorsam gewesen, du kannst nie reiner sein vor Gott als durch das Blut Jesu. Das ist die Basis. Das ist der Weg. Der Weg, auf dem auch, wie Jesaja sagt, die Tore nicht irren können. So dumme Leute wie du und ich, ist der Weg des Blutes Jesu. Du bist auch meine Reinheit, Herr Jesus. Du bist meine Geduld. Du bist meine Liebe zum Vater. Du bist meine Liebe zum Nächsten. Du bist meine Liebe zum Ehepartner, zu meinen Kindern. Du bist alles, was ich brauche. Wir fragen uns, warum konnte Josua denn Ja sagen zu dem Nein Gottes, zum Nein des Herrn? Der Herr sagt ja Nein. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Und jetzt sagt Josua ein Ja zum Nein des Herrn. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Man kann vermuten, dass Josua in diesem Augenblick, wo er sich beugte und demütigte vor Gott, es tat, ohne dass er davon überzeugt war, dass er das eigentlich gar nicht leisten konnte, was der Herr von ihm erwartete. So war es doch auch bei Petrus. Ihr kennt die Geschichte vom reichen Jüngling. Das ist erstaunlich. Da tun wir einen Blick hinein in das Herz des Petrus. Dieser reiche Jüngling hing an seinem Reichtum und wollte ihn nicht loslassen. Darum wollte er dem Herrn Jesus nicht nachfolgen. Wir kennen die Geschichte. Und Petrus hat die ganze Sache natürlich verfolgt und sagt dann zum Herrn Jesus Folgendes. Da fing Petrus an und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Das sind wir, typisch. Ja? Dieser reiche Jüngling ging seines Weges, er war nicht bereit, sein Reichtum loszulassen, er war nicht bereit, Jesus nachzufolgen, aber wir, sagt Petrus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. So, und jetzt kommt dieses typische Lohndenken, ja? Es steckt uns ja im Blut, dieses Lohndenken der Selbstgerechtigkeit. Was wird uns dafür gegeben? Nun, der Herr Jesus geht darauf ein, auf diese Frage. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Jesus geht also auf dieses Lohndenken ein, und es ist ja auch so, Gott schenkt ja auch, ja, aber Gott schenkt aus Gnaden. Immer wenn er schenkt und belohnt, schenkt er und belohnt er aus Gnaden. Und um dem Petrus das deutlich zu machen, kommt jetzt ein Satz, der in diesem Zusammenhang von außerordentlicher Bedeutung ist. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Petrus, sei auf der Hut. Du meinst, du gehörtest zu den Ersten. Wir haben alles verlassen. Ja? Und du meinst, dieser reiche Jüngling gehört zu den Letzten. Aber denk daran, Petrus, wenn du nicht wachsam bist, wenn du deine Selbstgerechtigkeit nicht in den Tod gibst, dein stolzes Wesen in den Tod gibst, wenn du nicht allein von meiner Gnade leben willst, dann gehörst du eines Tages, der du meinst, du gehörst zu den Ersten, zu den Letzten. Und diese Erfahrung hat Petrus bitter, bitter machen müssen, als er nämlich seinen Herrn verleugnete. Wir sehen, es musste nachgeholt werden bei Petrus. Was ihm eigentlich schon von Anfang an klar sein musste: Wenn ich dem Herrn hier nachfolge, ist das nicht mein Verdienst. Dann ist das Gnade, Gnade Jesu. Sein Wort hat mich gezogen. Das Gnadenwort hat mich in die Nachfolge hineingerufen. Nicht ich war es. Aber so weit war Petrus noch nicht. Aber er kam doch dahin. Und manches muss halt nachgeholt werden, vielleicht auch bei uns. Ja? Da hat man sich entschieden, in jungen Jahren entschieden für Jesus. Und darum, ja, und immer ist das die Folge, dass man sich ein wenig besser dünkt als diejenigen, die sich nicht entschieden haben. Ja? Aber dass es Gnade ist, die uns gezogen hat, von Ewigkeit her auserwählt hat zum ewigen Leben, dass es Gnade ist, die uns zur Bekehrung gebracht hat, zur Buße, zum Glauben, durchgebracht hat die ganzen Jahre, sonst wären wir gar nicht dabei geblieben, und zum Ziel ewiger Herrlichkeit führt. Das müssen wir dann später nachholen, diese Erkenntnis, manchmal durch viele innere Nöte und bittere Niederlagen hindurch. Offensichtlich musste das auch bei Josua nachgeholt werden, denn wir haben ja nicht nur hier den Vers 14, wir haben auch noch den Vers 15. Hätte ja aber mit Vers 14 abgeschlossen werden können, diese Geschichte, diese Begegnung mit dem Herrn. Aber es kommt Vers 15 hinzu. Also musste Josua hier noch eine ganz wichtige Lektion lernen. Mit Vers 14 ist der Fall für Gott offenbar nicht erledigt. Der Heilige Geist lehrt uns hier eine für unser ganzes Glaubensleben entscheidende Lektion. Nur im rechten Verständnis von der Heiligkeit Gottes ist die Bereitschaft Josuas akzeptabel für Gott, also annehmbar für Gott. Dass er sich hier gebeugt hat, ist nur vom rechten Verständnis von der Heiligkeit Gottes vor Gott akzeptabel. In Vers 15 lesen wir, dass Josua hier im Land Kanaan mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurde. Gott beanspruchte dieses Land für sich und für sein Volk Israel und darum war es heilig. Aber es ist erstaunlich, in welcher Weise sich die Heiligkeit Gottes hier offenbart. Der Herr fordert Josua dazu auf, seine Schuhe auszuziehen. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Was bedeutet das denn eigentlich? Nun, es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür. Aber ich habe einmal zwei Stellen dazu gelesen aus dem Alten Testament, die eine aus dem Propheten Jesaja Kapitel 20, die andere aus dem 5. Mosebuch Kapitel 25. Da geht es um die Schwagerehe, ihr könnt das, wenn ihr wollt, zu Hause einmal nachlesen. Und jedes Mal wird dieser Satz, dass Menschen ihre Schuhe ausziehen mussten bzw. auszogen, in einer negativen Bedeutung verstanden. Es hatte immer etwas zu tun mit Schmach und Schande. Lest es einmal nach. Als Jesaja durch die Stadt gehen musste, barfuß, war das dem Zusammenhang nach Schimpf und Schande für ihn. Und wenn ein Mann nicht bereit war, die Frau seines verstorbenen Bruders zu heiraten, um seinem Bruder Nachkommen zu erhalten, dann war das Schimpf und Schande und ihm mussten die Schuhe ausgezogen werden. Wir sehen also, der Zusammenhang macht immer wieder deutlich, es geht um das Sündersein, es geht um Schimpf und Schande. Und wenn Josua hier seine Schuhe ausziehen musste, weil der Boden heilig war, dann bedeutet das: Josua, du kannst diesen Boden und darfst diesen Boden nur betreten als ein Sünder. Als ein Sünder, der jetzt von nichts anderem lebt, als von der bedingungslosen Liebe und von der Gnade Gottes für Sünder. Das wirft, also wenn man das liest in Jesaja und im 5. Mosebuch, ein wunderbares Licht auf unsere Geschichte. Selbst ein Josua, der sonst tadellos lebte, wir finden kaum etwas Tadelnswertes in seinem Leben. Selbst sein Josua durfte nur als Sünder auf diesem heiligen Land stehen in der Gegenwart Gottes. Nicht anders, nicht durch seine eigene Frömmigkeit, irgendeine Qualität, die er in sich selbst hatte, konnte Josua vor Gott bestehen. Gottes Heiligkeit offenbart sich hier als bedingungslose Liebe und als Gnade für Sünder. Als Josua seine Schuhe auszog, bezeugte er damit seine Unwürdigkeit und Gottes voraussetzungslose Liebe und Gnade. In diesem Augenblick, ihr Lieben, in diesem Augenblick wurde die Schlacht geschlagen und der Sieg errungen. Nicht erst später, als die Truppen Israels in Jericho einzogen. Und jemand hat das so wunderbar treffend ausgedrückt: Als Josua fiel, als er zu dem wurde, was er in Wirklichkeit war, nämlich ein Sünder von Natur aus, als Josua fiel, da fielen auch die Mauern Jerichos. Und wenn Gott uns zu Sündern macht, zu dem, was wir in Wirklichkeit vor Gott, in Gottes Augen sind, was Gottes Wort und über uns bezeugt, dann fallen die Mauern auch unserer Jerichos. Manche Mauern hätten längst fallen können, wenn wir so gekommen wären, wie Josua hier kam, als ein elender und armer Sünder. Schon bei der Erschaffung des Menschen, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, danke für die Konzentration, die ihr jetzt noch aufbringen werdet, schon bei der Erschaffung des Menschen wird die Heiligkeit Gottes in seiner Liebe ohne Gegenleistung des Menschen offenbar. Gott hat den Menschen und alles andere aus Liebe geschaffen. Gott hat dich und mich aus Liebe geschaffen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch herrlich, das zu wissen. Und damit ist die Frage, ob Gott für Josua ist oder gegen ihn, vom Tisch. Gott ist immer für uns, immer. Immer, durchweg. Er ist nicht mal so oder so. Es gibt bei ihm keinen Wechsel von Finsternis und Licht. Er ist ein heiliger Gott in seiner Liebe beständig. In jedem Augenblick deines und meines Lebens, ganz egal, wie das im Augenblick bei dir läuft oder bei mir. Gott ist immer voraussetzungslose Liebe zu uns und ist immer für uns. Von Ewigkeit her hat Gott eine unfassbare, große und tiefe Liebe zu seinen Geschöpfen, bedingungslos, ohne dass irgendeine Vorleistung von uns zu erbringen wäre. Und diese wunderbare Liebe Gottes zum Menschen ist nicht erloschen durch den Sündenfall. Und das ist noch größer. Ja, wer kann das fassen von uns? Der Mensch in seiner Vermessenheit kehrt Gott den Rücken zu, will so sein wie Gott, lehnt sich auf gegen seinen Schöpfer, gegen seine Liebe, gegen all das Gute, was er im Paradies empfangen hat. Und Gott entzieht ihm nicht seine Liebe. Adam, wo bist du? Der Mensch läuft vor Gott davon und Gott läuft hinterher. Gott läuft uns hinterher, weil er uns Gutes tun will, weil er uns vergeben will, weil er uns überschütten will mit seiner Freundlichkeit. Wer kann das fassen? So sagt der Apostel Paulus, Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, das heißt also, als wir noch ganz bewusst in der Sünde lebten. Suchst du nach einem Beweis der Liebe Gottes? Dann schau nach Golgatha, da hast du den Beweis. Hast du den Beweis dafür, dass Gott dich liebt. Unendlich lieb hat. Mit einer solchen Liebe, dass die Sonne mit ihrer ganzen Glut dagegen verblassen und erkalten muss. Solch eine Liebe hat Gott zu dir. Er hat dir in Christus sein ganzes Herz geschenkt. Und er zieht das niemals wieder zurück. Niemals. Was er dir geschenkt hat, das hat er dir geschenkt. In Christus, seinem lieben Sohn. Gott ist also immer pro, bedingungslos pro. Er hat uns in Christus aus Gnaden den geschenkt, bei dem alles seinen Ursprung in Gott und nicht in Christus hat und nicht in uns hat. In Christus ist die Gnade Gottes für Sünder erschienen. Und nun stehen wir in Christus, unserem Stellvertreter, durch den Glauben, den er ja auch in uns wirkt, den wir ja auch in ihm haben. Die Bibel spricht vom Glauben des Sohnes Gottes. Nun stehen wir in Christus, unserem Stellvertreter, durch den Glauben, den wir auch in ihm haben und den der Heilige Geist in uns wirkt auf Gottes Seite. In Christus stehen wir auf Gottes Seite. Er hat an unserer Stelle unser unselige Ich-Natur mit ans Kreuz genommen. Und an unserer Stelle alles getan, das wird uns zugerechnet, zugerechnete Gerechtigkeit, alles getan für Gott durch ihn und zu seiner Verherrlichung, weil Gott es wollte. Das steht an unserer Stelle, das wird uns zugerechnet, als hätte ich das alles getan, hundertprozentig. Wir haben also alles in ihm, auch den Tod unseres Ichs. Glaubst du das? Auch wenn sich dein Ich immer wieder auch regt, glaubst du das? Ich erinnere euch an die Geschichte, die Alois Henhöfer, dieser bekannte Erweckungsprediger, erzählt hat. An das Meersburger Gleichnis. In einem Kloster spukte es. Und man wagte nicht mehr in die Gruft zu gehen, um die Messe zu lesen. So ist das ja im Katholizismus. Und keiner hatte den Mut dazu, außer dem Klosterschuster. Der packte seine sieben Sachen und ging in die Gruft hinein und machte dort seine Arbeit. Und tatsächlich irgendwann regte es sich in einem Sarg. Und dann nahm er seinen Schusterhammer und haute auf den Sarg und rief, holla da drin, was tot ist, ist tot. Das darf nicht raus, es darf sich nicht regen. Und Henhöfer sagt, genauso müssen wir es auch machen vom neuen Menschen her. Der neue Mensch in Christus, der macht Folgendes, wenn der alte Mensch, unsere sündige Natur, sich mal wieder durchsetzen will oder sich regt. Du bist tot, Gottes Wort sagt es. Von rechtlicher Seite ist alles geklärt. Du bist tot. Du hast kein Recht mehr an mir. Du musst schweigen. So ist es, das ist eine Tatsache, nicht weil wir das glauben, sondern wir glauben das, weil es eine Tatsache ist, im Wort Gottes bezeugt. Der Herr Jesus Christus ist der Tod unseres Ichs, er ist unser Leben. Durch seinen Heiligen Geist will er es in uns zur Ausgestaltung bringen. Er lebt sein Leben in uns und durch uns. Der Einzige, der dieses Leben führen kann, was Gott erwartet von uns, ist Christus. Und Christus lebt sein Leben in uns und durch uns. Und das ist vor Gott Wirklichkeit. Nur so unter der Gnade Christi erringen wir die Siege über unsere Jerichos. Was bleibt uns also zu tun, ihr Lieben? Tun wir das, was Josua tat? Als er seine Schuhe auszog, bekannte er damit seinen Glauben an die bedingungslose Liebe Gottes und an seine Gnade für Sünder. Lasst uns von nichts anderem leben wollen, als von dem, was Gott in seiner Liebe und Gnade in Christus für uns getan hat. Und im Namen Jesu unser Leben führen. Dann werden die Segnungen Gottes, seine Siege über unsere Jerichos auf Dauer nicht ausbleiben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen und manchmal auch aus bitteren Erfahrungen, die wir machen, dass wir vor dir nicht bestehen können und nicht leben können aus uns heraus, sondern dass wir alles in Christus haben, in deinem lieben Sohn, den du uns geschenkt hast, und hast uns in ihm dein ganzes Herz geschenkt. Alles, was wir brauchen, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Amen.